Heute Mittag möchte ich über Jesus reden, fast ausschließlich über Jesus. Ihr könnt euch setzen. Denn in so manchem Gespräch habe ich festgestellt, dass die Menschen eine Ahnung von Gott haben, aber mit Jesus nichts anfangen können. Nur wenn man Christ ist, sollte man eigentlich ununterbrochen von Christus reden, aber dann sollte man auch wissen, wer dieser Christus ist. Und ich möchte heute Nachmittag keinen Vortrag halten, der gespickt ist mit Philosophie oder auch mit Theologie. Ich möchte nicht das alles auseinandernehmen, sondern eine ganz einfache Begebenheit berichten, indem Jesus selbst sagt, wer er ist. Und die allermeisten von euch kennen diese Begebenheit. Und sie steht in Johannes 4, von Vers 4 bis 30. Jetzt ist die Kindergottesdienst raus. Wenn ich jetzt sagen würde, die Frau am Jakobsbrunnen, dann wüsste jeder, um was es geht. Ich möchte den ganzen Text auch nicht lesen, sondern wer das mag, kann es jetzt tun oder dann auch später tun. Sonst sagen mir meine lieben Brüder wieder, hast ganz schön lange gepredigt. Das möchte ich vermeiden. Habe ich das letzte Mal im Hauskreis auch gesagt und dann ist das ein bisschen schepp gegangen. Ich gebe mir Mühe. Ja, also Jakobsbrunnen. Eine uralte Stätte der Offenbarung war ein besonderer Ort. In einer Halbwüste sowieso, wo kein Wasser ist. Edelgard, warst mal dort, glaube ich. Mehr wie einmal. Staubig, heiß, kein Wasser. Und da ist ein Brunnen etwas ganz, ganz Besonderes. Diese Brunnen wurden gegraben von Menschen, in dem Fall vermutlich von Jakob, dem dritten Erzvater, Abraham, Isaac, Jakob oder auch dem letzten Erzvater. Und denen hat Gott gezeigt, hier ist Wasser. Also eine Offenbarungsstätte. Und dann muss man sich vorstellen, der Jakobsbrunnen, wenn das den man gefunden hat, wenn das der ist, ist der 35 Meter tief. Und das ist schon ein erster Hinweis auf das Glaubensleben. Manchmal muss man ganz schön tief graben, bis man zur Quelle kommt. Und wenn es warm ist, dann schwitzt man dabei. Und wenn es heiß ist und durstig und staubig, dann ist es anstrengend. Aber am Ende wird man belohnt, indem er Wasser findet. Und zwar unterscheidet der Hebräer zwischen totem Wasser und lebendigem Wasser. Das gibt es bis heute. Es gibt totes Wasser, das können wir nicht trinken. Und wenn wir es trinken, sterben wir. Und lebendiges Wasser, damit hat der Hebräer gemeint, das Wasser ist für Menschen genießbar. Bis heute gibt es ja viele, viele Quellen auch, wo man blind wird oder so weiter. Also lebendiges Wasser. Und dieser Brunnen hatte sauberes Wasser. Und unsere Schriftstelle sagt, dass dieser Jakobsbrunnen bei Sichem lag in Samaria. Das ist ein erster Hinweis auf eine Örtlichkeit. Und das zweite war, dass Jesus müde und durstig von der Reise war. Es war um die sechste Stunde, es war also Mittagshitze. Müde und durstig. Selten sind die Einblicke so tief, die wir im Wort Gottes bekommen, dass Jesus wirklich wahrer Mensch war. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Herr Jesus ist schlichtweg müde und durstig. Er weiß also ganz genau, was es heißt, wenn wir müde sind. Und wenn wir durstig sind, weil er es selbst erlebt hat. Ich habe ja gesagt, ich will heute Mittag nur von Jesus reden und von dieser Frau. Aber als allererstes möchte ich feststellen, Jesus ist müde. Genauso wie wir. Er ist matt, elendig, durstig. Und um das Bild vollständig zu machen, beschreibt ihn die Samariterin als einen echten Juden. Kein falschen Juden, keine Lichtgestalt, die über die Wüste schwebt, wie man sich immer so irgendeinen guten Geist vorstellt, sondern wahrer Mensch. Mittagshitze war sowieso schon ein bisschen komisch, Gell, nur Touristen rennen mittags vom Bus irgendwo rum. Einen Einheimischen siehst du nicht, denen ist es viel zu heiß, die Sonne sticht. Das wussten die damals auch. Und dann sitzt er an diesem Brunnen, dieser Brunnen, vielleicht 35 Meter tief, und Jesus hat Durst. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da jemand mit dem Eimer vorbeikommt, selbst wenn das Dorf vielleicht 3 Kilometer von diesem Brunnen weg war. Denn niemand geht um die Mittagssitze einen Eimer von vielleicht 10 Liter 35 Meter runterschmeißen und dann hochziehen. Das macht man entweder in der Kühle des Morgens oder abends. Und doch kommt da eine Frau vorbei, die Wasser schöpfen will. Die war sicherlich sehr erstaunt, einen jüdischen Mann zu sehen. Und noch erstaunter ist sie, dass Jesus sie anspricht und sie um etwas zu trinken bittet. Sie sagt, wie bittest du mich, dir etwas zu trinken zu geben, der du ein Jude bist und ich eine samarische Frau? 2 außergewöhnliche Situationen. Oder vielleicht 3. Zur damaligen Zeit war es sehr ungewöhnlich, dass ein Mann eine Frau überhaupt ansprach. Und das Zweite, dass ein Jude eine Samariterin anspricht, das war, wir würden heute sagen, No-Go. Ging gar nicht. Ab von jeder Norm. Noch dazu eine samaritische Frau, die so aus der Gemeinschaft, aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen war, dass sie mittags allein zum Brunnen geht. Das ist ein Hinweis darauf, dass sie sehr verachtet war. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Und die spricht Jesus an. Und da lernen wir etwas von Jesus. Dieser Mann muss außergewöhnlich sein. Jesus, wahrer Mensch, ein echter Jude. Und was war er noch? Offensichtlich hat es ihn nicht interessiert, dass es gesellschaftliche Schranken zwischen ihm und ihr gab. Also ein außergewöhnlich guter Mensch. Merkt ihr, da kann die Welt auch noch mit. Da können andere, die nicht gläubig sind, alle mit. Jesus war ein außergewöhnlicher Mensch. Ja, er war ein außergewöhnlicher Mensch. Ihn hat nicht interessiert, ob das eine Samariterin ist. Ihn hat nicht interessiert, dass das eine Frau ist. Ihn hat nicht interessiert, dass sie sozial ausgegrenzt war. Gib mir zu trinken. Damit durchbricht er die Schranken des natürlich menschlichen Hergebrachten für die Menschen seiner Zeit. Für ihn existiert der kleinliche Hass zwischen Menschen nicht. Und deswegen können wir von heute auch sagen, die Botschaft gilt allen Menschen. Den Bill Gates dieser Welt genauso wie den Namenlosen, die in Kalkutta verhungern. Jesus kennt keine Schranke in der Liebe, keine Botschaft. Und diese Frau horcht auf, sie fühlt es, ein besonderer Mensch sitzt da vor ihr. Und dieser Mensch redet nun auf einmal davon, dass er eine Gabe, die Gabe an die Menschheit ist. Nur ganz kurz lässt er das durchleuchten, aber man kann erkennen, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht. Das ist die Antwort, seine Antwort auf die Frage der Frau, wie, du möchtest, dass ich dir Wasser gebe? Wenn du wüsstest. Und das erinnert mich so ein bisschen an uns. Wenn wir wirklich wüssten, wer Jesus ist, würden wir dann mit ihm so umgehen? Ja, wie gehen wir denn mit ihm um? Wir sagen doch, wir lieben Jesus. Und wenn es drauf ankommt, schämen wir uns, seinen Namen zu nennen? Oder? Er ist etwas ganz Besonderes. Diese Frau erkennt es. Trotzdem ist die Frau noch äußerlich. Beim Äußeren. Sie erkennt wohl, da sitzt ein Mensch, der vielleicht einzigartig ist und er ist vielleicht sogar größer wie der Erzvater Jakob. Und da hängen die beiden ja zusammen, die Samariter und die Juden. Beide haben sich auf Jakob bezogen. Die einen haben nur von den anderen gesagt, ihr seid nicht ganz richtig. Man mag von Jesus halten, was man will. Und doch muss man ihm das lassen. Er ist der Mensch, der alle und alles, was je lebte, weit überragt. Da ist keiner, der nur irgendwie dabei herankommt. An Reinheit, an Wahrheit, an Kraft der Persönlichkeit, an Bedeutung für die Menschheit übertrifft er alle himmelweit, die je gelebt, gearbeitet, gekämpft und der Menschheit gedient haben. Es sind so viele angetreten, die Menschheit weiterzubringen. Und auf der anderen Seite ist Jesus doch der Schlichteste, der Einfachste, der auf den ganz kleinsten Raum beschränkt war, nämlich Israel ist ja gar nicht groß, ein paar 40 Kilometer breit, glaube ich, ein bisschen länger, kann man am Tag mit dem Bus durchfahren. Und wer kam schon ganz bestimmt in diesem Leben zu der Erkenntnis, dass er lebte, um zu sterben? Und zwar nicht für sich selbst, sondern für andere. Keiner hat das je so genau gewusst und wird es auch nicht wissen. Die Frau am Jakobsbrunnen sieht offensichtlich in ihm etwas Einzigartiges. Sie staunt aber erst, als er ihr Wasser verheißt, das den Durst für immer stillt. Das wäre eine Nummer. Wir sagen ja oft, komm zu Jesus und deine Leere wird aufgefüllt. Ich habe letztens Gespräch gehabt, da sagt die Frau, ich habe so vieles ausprobiert und ich habe gemerkt, ich bin innerlich total leer. Total leer. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, etwas zu finden, was mich füllt. Ich durfte das Zeugnis sein, das Jesus füllt. Ist unser Inneres leer oder gefüllt? Der Frau am Jakobsbrunnen, die ist leer. Sie hat Sehnsucht, einmal nach Wasser, das ewig anhält. Da müsste sie nicht mehr schöpfen, ist anstrengend. Aber sie begreift auch, dass er vom ewigen Leben spricht. Und jetzt wird er ihr zum Rätsel, zum Unbegreiflichen. Unglaube und Glaube hält sich die Waage, rätselhafte Staunen und doch ein inneres, abgenötigtes für Wahrhalten kämpfen in ihr. Wir können seine Worte erahnen aus der Antwort der Frau, die spricht in Johannes 4, Vers 15. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nichts dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Sie sucht für ihr Leben eine Erleichterung. Und doch bietet ihr Jesus viel, viel mehr an. Die Gabe Gottes ist viel, viel mehr wie ein leichtes Leben. Es gibt ganz viele Menschen, die suchen bei Jesus ein leichtes Leben. Manche kriegt es auch versprochen. Ich möchte jetzt keine Umfrage unter den Kindern Gottes starten, wer ein leichtes Leben hat. Ich glaube, kommen nicht so sehr viel dabei raus, aber ein anderes Leben. Ein Leben, das innerlich gefüllt und erfüllt sein kann. Nichts mit tödlicher Leere, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Oh, Christen kennen diese Leere in dem Augenblick, wo sie sich nach etwas anderem orientieren. Diese Frau strahlt die Macht Jesu entgegen. Da ist etwas ganz Besonderes. Und so war es immer und bei allen, die in seiner Gegenwart standen. Und selbst so ein abgebrühter Weltmensch wie Pilatus, der gemeint hat, alles gesehen zu haben und alles zu wissen und längst zu glauben, dass er jenseits von wahr und falsch steht. Wir kennen diese Philosophie. Was ist Wahrheit? Alles ist relativ. Man muss es nur richtig betrachten. Der fragt Jesus, wer bist du? Selbst der Pilatus, und hat Angst, ihn hinrichten zu lassen. Wer bist du? Und sagt, ich finde kein Falsch an diesem Menschen. So beeindruckt ist er von Jesus. Kommandant von vielen, vielen Soldaten, Statthalter in der römischen Provinz Judäa. Wer bist du? Und hat Angst. Hat Angst. So eine Ausstrahlung hat Jesus. Wir müssen uns das vorstellen, dass Jesus in seinem Erdenleben so eine Ausstrahlung hat. Dass er Faszination, Anziehung, aber auch Angst hervorruft und Ablehnung. Und was ich fürchte, lehne ich ab. Und was ich fürchte, bekämpfe ich, wie die hohen Priester. Wir wollen nicht, dass diese da über uns herrsche. Der wahre Grund war, sie wollten sich ihm nicht unterstellen. Und es ist auch klar, wo diese Ausstrahlung herkommt. Er ist der eine, der in zwei Welten lebte und lebt. Von oben kam er, ins Unten ist er gegangen. Überall Mensch und doch Gold. Überall Gott und doch nichts als ein leidender Mensch. Einfach, schlicht, natürlich, aber auch vor allen Dingen ein leidender Mensch. Immer passiv auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Welt bewegend. Wenn wir echte Kinder, seine Kinder kennen, merken wir eine Verwandtschaft. Jetzt würde ich fast sagen, 2000 Jahre bekämpft und wir sind immer noch da. 2000 Jahre verfolgt und es hat sich nichts geändert an der Botschaft. 2000 Jahre Angriffe von innen und von außen, die Bibel gibt es immer noch. Und sie wird so lang sein, bis der Herr wiederkommt. Nicht wahrgenommen von der Welt und doch da. Keine Macht, äußerlich, aber innerlich unbesiegbar. So ist Jesus und so ist auch seine Gemeinde. Und sie mögen uns foltern und sie mögen uns in Gefängnisse werfen und sie mögen uns das Wort verbieten. Und doch wird Gott immer wieder Menschen erwecken, die das Wort weitersagen. Bis heute. Denk gerade an Nordkorea. Wie viele unserer Geschwister, nicht nur sie alleine, aber viele andere leiden dort, um seines Namens willen, weil sie die Kims nicht anbeten. Denn darum geht es letzten Endes. Um eine Anbetung. So ist Jesus. Und so sind auch seine Leute. Mit natürlich menschlichen Mitteln ist Jesus nicht zu begreifen. Er ist und bleibt allen, wie auch der Frau am Jakobsbrunnen, ein Rätsel. Sie raten herum und tippen, wenn es Fromme sind, Juden, auf Elia, auf Jeremia oder der Propheten eine, aber sie begreifen und ergreifen ihn nicht. Heute machen sie ihn zu einer größten Religionsgenie, Religionsstifte, zum größten Denker, zum besten Revolutionär, zum Menschenfreund, aber sie erfassen und verstehen ihn nicht. Diese Frau, die steht in dieser rätselhaften Spannung an der Pforte zur Ewigkeit und der Herr setzt sie liebevoll, aber gewaltig unter Druck. Auf einmal geht es gar nicht mehr ums Wasser. Ist euch das mal an diesem Text aufgefallen? Auf einmal hat dieses Gespräch eine ganz andere Wendung, in dem der Herr Jesus sagt, geh hin und ruf deinen Mann. Was hat denn der Mann damit zu tun? Sie antwortet, sie will ihn nicht anlügen. Ich habe keinen Mann, kommt es zitternd über ihre Lippen. Jesus sagt, ja, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Wenn wir Jesus begegnen, kommt es zur Offenbarung. Furchtbare und doch wahrhaftige Offenbarung. Diese Frau steht auf einmal im Licht der Offenbarung. Sie bezeugt dann hinterher ihren Dorfbewohnern, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und so gibt sie selbst diesen Eindruck der Worte Jesu später wieder. Und jetzt auf einmal ist die Tür zur Ewigkeit offen. Sie sieht einen Gottesmensch. Sie sagt, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Nicht nur mal vom einfachen Juden, vom durstigen Menschen hin, jetzt auf einmal ist sie beim Prophet. Ich sehe, du bist ein Prophet. Jetzt sieht sie auf einmal klarer. Die ersten Schritte zur Lösung des Jesus-Rätsels ist getan. Er ist ein Gottesmensch. Er ist ein Prophet. Er ist der Prophet. Und in der Gemeinschaft Jesus, und das gilt bis heute, werden unsere Sünden deutlich. Das Gewissen schlägt, das Verborgene kommt ans Licht. Das ist nicht schön, nicht angenehm, macht keinen Spaß. In Jesu Gegenwart kann nichts im Finsteren bleiben, weil er Licht ist. Die Wahrheit bricht auch bei dieser Frau heraus. Da offenbart sich ihr der Herr, der die Wahrheit ist. Vom Vater redet er und lässt deutlich seine Sohnschaft durchblicken. Von wahrhaftiger Anbetung spricht er mit ihr und offenbart ihr damit den Vater als Geist. Er kennt den Vater, er weiß, was der Vater will. Was will der Vater? Was will Gott? Gott sucht Anbeter, die ihm in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Genau das erklärt der Herr Jesus dieser Frau. Viele würden damals gesagt haben, sie ist eine Hure. Und sie ist so wichtig, dass sich Jesus alle Zeit nimmt, die diese Frau braucht. So ist Jesus. So ist er bis heute. Aber er lässt nicht 5 Grade sein. Das geht nicht. In der Nähe Jesu wird deutlich, wo unsere Schuld ist. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen und wir kamen schnell bei Glauben. Dann habe ich ihn gewarnt und habe gesagt, du weißt, in dem Thema kenne ich mich besser aus wie du. Willst du dich mit mir wirklich darüber unterhalten? Da sagt er, ja, will er. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, glaubst du, dass es einen Schöpfer gibt? Ja. Dann habe ich ihn gefragt, glaubst du, dass du ein Geschöpf dieses Schöpfers bist? Ja, glaubt er. Sag ich, okay, glaubst du, dass das Geschöpf eine Verantwortung gegenüber dem Schöpfer hat? Wird schon schwieriger. Ja, aber eigentlich schon. Und dann habe ich gefragt, und jetzt ist die allerentscheidendste Frage, wie kommst du von dieser Schuld frei? Darauf gab es keine Antwort mehr. Dazu muss ich sagen, wir hatten fast eine halbe Stunde vorher hat er versucht, mit mir über Jesus zu philosophieren und über die Bibel und guter Mensch und was auch immer. Aber wir waren dann an dem Punkt. Dann habe ich gesagt, jetzt versuche ich dir zu erklären, warum Jesus am Kreuz starb. Genau deswegen. Weil es keine Möglichkeit gibt, dass du deine Schuld vor dem Schöpfer loswirst, wenn nicht einer zahlt. Und Schuld kann nur durch Blut bezahlt werden. Von all das her, hat mit dem Judentum überhaupt nichts zu tun. War schon viel früher, schon beim Paradies, wie wir mal betrachtet haben. Als der Mensch versagt hat, dann machte Gott ihn Kleidung aus Papyrus, nein, aus Fell. Das waren die ersten toten Tiere im Paradies. Aufgrund der Sünde des Menschen, bezahlt durch Blut. Ein Bild auf Jesus hin. Die Schrift ist faszinierend, wenn wir uns damit beschäftigen. Ihr merkt, da wird der müde Martin auch wach und das macht ihm Freude, sich damit zu beschäftigen und weiter zu sagen, weil es alles so passt miteinander. Alles von auf Jesus hin und von ihm her. Ja, der Herr Jesus bezeugt, wer er ist. Und da sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommt. Ich weiß, dass der Messias kommt. Da ist sie fertig. Messias heißt der Gesalbte. Das ist der, von dem Israel erwartet, dass sie nicht nur das Volk, sondern die Welt rettet. Messias heißt im Griechischen Christus. Was sagen wir zu Jesus? Jesus ist der Messias. Jesus ist der Christus. Er ist der, der die Welt rettet. Und was sagt Jesus? Ganz, ganz wenige Worte. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin's, der mit dir redet. Jetzt wissen wir ganz genau, wer Jesus ist. Wir nehmen es zusammen. Den müden, dürstenden Juden und den Herrn der Herrlichkeit. Und wenn wir das betrachten, dann haben wir genau das, was Jesus ist. Es ist mein und dein und der ganzen Welt Heiland. Er ist der gute Hirte, der genau weiß, wie es dir geht. Wenn wir das nur wirklich begreifen würden, ich muss es mir selbst auch immer wieder sagen, wenn ich denke, Herr, das ist aber jetzt zu viel, das ist zu hart und das passt mir nicht und das ist zu schwer und das halte ich nicht aus, da vergesse ich ganz oft dabei, dass er ganz genau weiß, was das bedeutet. Er hat genauso Gefühle gehabt wie wir. Genauso Mangel gelitten. Nein, also ich habe noch nie Durst gehabt, also ich musste noch nie durch die Wüste laufen, bin ich auch froh. Wasserhahn war immer in der Nähe. Er kennt das alles. Er weiß genau, wie ich mich fühle, wie du dich fühlst. Ihm sind Ängste nicht fremd. In sieben Nöte nicht fremd. Der hohe Priester, der das kennt, kann uns vertreten im Gebet beim Vater. Es ist nicht nur irgendeiner, nein, er ist das, der das selbst erlebt hat. Und genau dieses Ich Bin's, das ist diese wunderbare Selbstoffenbarung am Jakobsbrunnen. Und diese Offenbarung geschieht heute noch, so wie sie der Frau am Jakobsbrunnen geschah. Zwar sitzt Jesus nicht mehr selbst vor uns und schließt sich der verzagten Seele auf. Aber er ist doch da und er spricht heute noch Menschen an. Und er sagt heute noch Menschen, oft durch andere Menschen, ich kann deinen Mangel, deine Leere füllen. Ich bin auch derjenige, der deine Schuld begleichen kann, wenn du mich begleichen lässt. Ich verstehe dich. Und ich bin bereit, auch das von dir zu nehmen, was du mir freiwillig geben willst. Wir kennen die Speisegesetze Israels. Da durften wir ja nichts Unreines essen. Und das war ganz schlimm. Von einem Heide durften wir sowieso nichts annehmen. Und wenn wir jetzt sagen, Jesus war wahrer Juden, und er nimmt unsere Ehre, unseren Lobpreis, dann ist das in den Augen eines frommen Juden schon ziemlich schwierig. Aber er hat Kontakt mit dir und mir, weil er sich an diese Dinge nicht hält. Er sucht den, der verloren ist. Und das macht er an der Frau am Jakobsbrunnen deutlich. Der Bericht geht ja weiter. Die Jünger waren total überrascht, wie sie dann da kam. Von Ferne schon gesehen habe, der redet mit einer Frau. Das macht es nochmal deutlich, wie außergewöhnlich das war. Jesus hat seinen Stellvertreter gesandt und das ist der Heilige Geist und der offenbart sich heute noch wie Jesus selbst. Und dieser Heilige Geist, und davon will ich zeugen, spricht auch heute noch. Und dieses Wort, das ist genau der Keim, der Same der Wiedergeburt und die Wiedergeburt öffnet Herzen und Augen für den Heiland. Durchs Wort des Lebens geschieht heute die Selbstoffenbarung Jesu und geschieht genauso kraftvoll und herrlich und köstlich wie am Jakobsbrunnen. In aller Wahrheit leitet der Geist durch das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes ist ein Eindringen in die Erkenntnis Jesu nicht möglich. Das habe ich dem Kollegen auch gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du, die Bibel ist die Selbstoffenbarung Gottes. Und wenn du die nicht lesen willst und wenn du dich damit aufhältst, was andere darüber geschrieben haben und wo sie sich irrst, wirst du Gott nie kennenlernen, wirst du Jesus nie kennenlernen, wirst du immer rumphilosophieren und hast keine Ahnung. Ich nehme dich gleich auseinander. Manchmal bin ich ganz dankbar, dass der Herr mir eine Klappe geschenkt hat, die wie ein Maschinengewehr gehen kann. Manchmal stört es auch. Also das Gute ist auch ein Fluch. Ist beides, kommt drauf an, mit was man macht. Am dankbarsten war ich, dass diese Stunde mein Telefon nicht geklingelt hat und keiner zur Tür reingerannt ist. Wir hatten tatsächlich Zeit und ich bin frei. Er kann sich entscheiden. Er weiß alles. Ich konnte ihm Jesus bezeugen. Die Mehrzahl der Menschen ist entweder zu verstockt in ihren Sünden oder zu groß in ihrer Selbstgerechtigkeit und Selbstgröße, um Jesus anzunehmen. Und doch ist innerlich das alles so hohl, so leer, so traurig, so eiskalt. Und ich wünsche mir, dass der Herr mein Herz immer wieder erfüllt mit Feuer und mit Freude darüber, über sein Wort, und dass er da ist und dass er auf mich wartet. Und ich möchte warten, dass Jesus sich offenbart, immer wieder neu, denn die Offenbarung Jesus hat seine Stunde. Wir wissen nicht, wann Gott durch Jesus Christus sich anderen Menschen offenbaren will. Also laden wir immer ein. Selig ist, wer teilhaftig ist an der Selbstoffenbarung Jesu Christi, der Herr und Heiland ist. Und selig, das heißt glücklich, wir haben eigentlich gesungen darüber, wer von Stufe zu Stufe in ihn hineinwächst. Und das geht nur durch das Wort Gottes. Und selig ist, wer am Tag seiner Offenbarung mit ihm offenbar werden darf. Das ist dann, wenn der Herr ruft. Und die, die geübt sind, seine Stimme zu hören, die werden dabei sein, wenn er wiederkommt, seine Kinder zu holen. Und dann werden auch wir, die wir in den Augen vieler unserer Mitmenschen nicht sind, deutlich werden, dass wir das Wertvollste sind, was Gott auf dieser Welt hatte. Ich möchte euch einladen, möchte euch ermutigen, möchte euch trösten, indem ich nur eins mache, euch auf Jesus hinweisen. Und wenn das nächste Mal, ach, die schöne Kindergeschichte vom Jakobsbrunnen lest, dann wünsche ich uns allen, dass wir erkennen, eine wunderbare Selbstoffenbarung Jesu an diesem Brunnen.